Deutschlandfunk, Andruck. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Abend. Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. Die untersucht der Informatiker Hannes Werthner in seinem aktuellen Buch Digitaler Humanismus. Und er sieht durchaus Anlass für Optimismus. Nach 20 Jahren und 9 Feldforschungen in Indonesien hat die US-amerikanische Anthropologin Anna Lowenhaupt-Singh ihr Standardwerk Friktionen überarbeitet. Es geht um das Verständnis von globalen Prozessen und um die, Zitat, durch den Mann gestalkte Erde. Eine wiederum, Zitat, herrschende Amnesie attestiert der Osteuropa-Historiker Jochen Hellbeck in Bezug auf das sowjetische Leiden durch Nazi-Deutschland. Hier im Deutschlandfunk sagte Hellbeck:
Der sowjetisch-kommunistische jüdische Gegner wurde konsequent entmenschlicht. Man sprach durchweg von Verbrechern und Untermenschen, immer im direkten Gegensatz zu den aufrechten und ritterlichen Deutschen. Als die deutschen Truppen auf unerwartet starken sowjetischen Widerstand stießen, mit dem sie gar nicht gerechnet hatten, dann wurden diese Schreckbilder vom Gegner im Handumdrehen zu einer bedrohlichen Realität. Und dieser sowjetische Widerstand beförderte auch den Entschluss auf deutscher Seite, den jüdischen Bolschewismus in seiner Gesamtheit zu vernichten. Insofern hat sich in der Sowjetunion eine wirklich beispiellose Gewalt entladen, die aus meiner Sicht in der NS-Ideologie angelegt war und in der Forschung in ihrer Einzigartigkeit noch nicht erfasst worden ist.
Der Historiker Jochen Hellbeck. Diese These führt er in seinem Buch »Ein Krieg wie kein anderer« aus. Um die Welfen und ihr Vermögen kümmern wir uns heute hier bei Andruck, sowie um die Frage, wie aus Walter Benjamins in Europa verstreuten Schriften überhaupt ein Werk wurde, das heute auf der ganzen Welt gelesen wird. Der Germanist Robert Pursche zeichnet das in seinem Buch »Umkämpftes Nachleben« nach. Unsere Welt verändert sich zurzeit grundlegend und in rasender Geschwindigkeit. Nicht zuletzt wegen der enormen technologischen Umwälzungen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das Ausmaß des Umbruchs, mit dem Wirtschaft, Politik und Gesellschaft konfrontiert sind, lässt sich wohl nur mit der Zeit der industriellen Revolution vergleichen. Hannes Werthner ist eine Kapazität auf diesem Gebiet. Er war Informatikprofessor an der Technischen Universität Wien und verfolgt seit langem, wie die Informationstechnologie die Welt verändert. Diese Beobachtungen sind auch Grundlage seines aktuellen Buchs »Digitaler Humanismus«. Günther Keindelsdorfer erfuhr darin, dass selbst Hannes Werthner von den neuesten Entwicklungen überrascht wurde.
Als ChatGPT im November 2022 öffentlich zugänglich wurde, staunte sogar Hannes Werthner. Die Qualitäten der neuen KI-Tools verblüfften ihn.
Diese Systeme sind wirklich hervorragend.
Werthner untersucht in seinem Buch die Chancen, aber auch die Risiken, die mit der KI verbunden sind. Von beidem gibt es reichlich.
Sie haben das Problem der Umweltbelastung, massive Energieverschwendung und sie haben das Problem, das massive Problem, dass diese Entwicklung in der Hand von wenigen großen Konzernen ist.
Hannes Werthner zählt zu den Initiatoren des Wiener Manifests für digitalen Humanismus. Von hunderten Forscherinnen und Forschern aus aller Welt unterzeichnet, fordert diese Deklaration unter anderem Folgendes. Erstens, der Mensch habe im Mittelpunkt der digitalen Transformation zu stehen. Zweitens, die Digitalisierung solle demokratische Werte fördern. Drittens, Regierungsbehörden hätten die Verpflichtung, gegen die Monopolisierung digitaler Macht in den Händen einiger weniger Tech-Giganten vorzugehen.
Das ist für mich die größte Herausforderung, wenn eine Technologie, die eigentlich Gutes tun kann, in den Händen von wenigen steckt, die darüber entscheiden. Das ist auch etwas, was der Trump besser erkannt hat als andere westliche Staatenlenker, weil der Trump hat mit dem Elon Musk nicht nur einen mächtigen Menschen, sondern einen IT-Menschen zu seinem Chefberater gemacht. Das soll man nicht unterschätzen. Da steckt ein Kalkül dahinter. Das Kalkül ist, dass das praktisch Technologie ein entscheidender Faktor in der geopolitischen Auseinandersetzung ist.
Das Wirken von Elon Musk und Co. sieht Hannes Werdner auch aus anderen Gründen kritisch.
Letztendlich sind die alle auch engagiert in Kryptowährungen. Das heißt, eine Privatisierung, aber gleichzeitig auch eine Anonymisierung der Geldflüsse an den offiziellen Geldflüssen vorbei. Weil das Prinzip der Kryptowährungen ist die Geheimhaltung, damit man vom Staat nicht wirklich überwacht wird. Also das ist dann der Sieg der libertären, neoliberalen Idee.
Hannes Werdners Buch richtet sich an ein breites Publikum. Hightech-Talk und akademischen Jargon vermeidet der Autor so gut es geht. Und so lässt sich der Band als exzellente Einführung in ein Fachgebiet lesen, das unser aller Leben auf Jahre und Jahrzehnte hinaus bestimmen wird. Eine der Hypothesen, die mancherorts für apokalyptische Spekulationen sorgen, ist die Behauptung, die KI, zu einer sich verselbstständigenden Superintelligenz gebündelt, hätte das Potenzial, die Menschheit auszurotten. Was hält Hannes Werdner von solchen Spekulationen?
Sie merken, ich überlege lange auf diese Frage. Ich hätte Ihnen vor einem Jahr gesagt, so ein Blödsinn. Jetzt nach einem Jahr, so genau immer, das glaube ich nicht. Aber das ist schon eine Glaubensfrage. Und die Wissenschaft sagt ja, glauben soll man in der Kirche.
Ausschließen will Werdner eine Selbstabschaffung der Menschheit durch KI-Systeme, die außer Rand und Band geraten, nicht. Zugleich hält er ein solches Szenario aber auch nicht für wahrscheinlich. Was dem Informatiker auffällt, in den Ländern des globalen Südens, einschließlich Asien, betont man eher die produktiv-utopischen Potenziale der neuen Technologie, während im globalen Norden dystopische Ängste dominieren. Eines jedenfalls sieht Hannes Werdner grundsätzlich anders als Elon Musk. Der Informatiker spricht sich ganz im Sinne des Wiener Manifests dagegen aus, die Silicon Valley Tycoons und ihre Programmierer einfach machen zu lassen.
Wir sind Verfechter von Regulierungen. Ich persönlich halte das Argument, dass Innovation gehindert wird durch Regulierung, für falsch.
Wie etwa die Raumfahrtindustrie zeige, so Hannes Werdner, deren Triumphe ohne staatliche Lenkungsmaßnahmen nicht denkbar gewesen wären. Für den emeritierten Informatikprofessor jedenfalls steht fest, die KI-Welle rollt. Wie ein Tsunami fegt die neue Technologie über praktisch alle Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens hinweg. Welche Grundhaltung empfiehlt Werdner dieser Entwicklung gegenüber?
Die Antwort darauf liefert Popper, mit dem there is no alternative to optimism.
In seinem Buch präsentiert Hannes Werdner einige Argumente für diesen Optimismus. Wie stichhaltig die sind, wird der Realitätscheck in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. Vielleicht wird ja, dank oder trotz KI, wirklich noch alles gut.
Argumente für diese hoffnungsvolle Sichtweise liefert der Informatiker Hannes Werdner in seinem Buch Digitaler Humanismus über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Es ist im Picus Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 24 Euro. Die Menschheit beeinflusst geologische, biologische und atmosphärische Prozesse auf der Erde. Manche sprechen deshalb vom Anthropozän, vom Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Erde geworden ist. Die US-amerikanische Anthropologin Anna Lowenhaupt-Zing hat dem, zusammen mit der Wissenschaftlerin Donna J. Haraway, den Begriff des Plantagenozäns entgegengesetzt. Dieser Begriff soll auf die negativen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Ökosysteme hinweisen und zugleich darauf, dass nicht alle Menschen im gleichen Maße zu den ökologischen Problemen beitragen. Anna Lowenhaupt-Zing beschäftigt sich seit langem mit den Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Erde und hat immer wieder aufgezeigt, dass diese sehr unterschiedlich ausfallen können. Ihr Buch Friktionen, das sie vor 20 Jahren vorgelegt hat, basiert auf ethnografischen Feldforschungen in Indonesien und gilt heute als Standardwerk. Nach einer weiteren Reise nach Indonesien hat Anna Lowenhaupt-Zing Friktionen überarbeitet und die Neuausgabe liegt nun auf Deutsch vor. Tom Schimmick steigt in seine Rezension mit der zentralen Frage des Buches ein.
Globale Verflechtungen sind allgegenwärtig. Wie also erforscht man das Globale?
Fragt Anna Lowenhaupt-Zing gleich zu Beginn ihres Werkes. Die Professorin für Anthropologie an der University of California in Santa Cruz, eine Querdenkerin im besten Sinne, arbeitet seit Jahrzehnten daran, globale Prozesse umfassend zu begreifen. Sie weiß aus 1000 eigenen Begegnungen, Beobachtungen, Geschichten, Reflexionen und einer breiten Lektüre einen Theorieteppich zu weben, der die Widersprüche nicht verdeckt, sondern sie als ein buntes Muster präsentiert.
Friktionen, das produktive Aneinanderreiben verschiedener historischer Trajektorien oder Praktiken. Produktiv bedeutet hier, dass etwas Neues entsteht, ob positiv oder negativ. Es ist keine Form des Lobs. Friktionen sind ebenso nützlich für die Betrachtung großer Verbrechen wie unverhoffter Fluchten.
Zing studiert die Veränderungen in von Menschen dominierten Landschaften, die ins Visier globaler Wirtschaftsinteressen geraten. Ort ihrer Forschung ist immer wieder das Meratus-Gebirge in der indonesischen Provinz Südkalimantan im Südosten von Borneo. Schon ihr erstes Buch Im Reich der Diamantenkönigin, 1993 erschien, fokussiert sich auf diese Region.
Sowohl das chaotische Gewühl der Landschaftszerstörung als auch der wütende Protest radikaler Kritiker sind aus Uneinigkeit, Fragmentierung und regionaler Ungleichheit entstanden. Was wir hier sehen, sind die unerwartet weitreichenden Wirkungen einzelner historischer Begegnungen. Ein Dorfbewohner zeigt einem Bergarbeiter aus Nordamerika Gold. Für den Handel mit Sperrholz wird ein japanisches Handelsmodell übernommen. Studenten, die aus der Politik verbannt wurden, machen sich daran, durchs Land zu wandern.
Die Forscherin sucht die Orte, an denen sich globale Zukunft brutal gestaltet. Im Meratusgebirge beobachtet sie das Aufeinandertreffen von Holzfällern, Minenarbeitern und Umweltschützern, von Polizisten, Politikern, Kapitalisten, Glücksrittern, Müttern und Militärs. Anfangs, schreibt Zing, hätte sie den tropischen Regenwald wie eine Naturkundlerin betreten. Dann kam sie immer enger mit den Menschen dort in Kontakt, den Meratus Dayak. Allmählich lernte sie, mit deren Augen auf diese Welt zu blicken. Ihre engsten Gesprächspartnerinnen sind für sie wie Schwestern und Brüder. Schon die Trennung von Natur und Zivilisation, sagt Zing, funktioniert hier nicht wirklich. Die Wälder sind ein sozialer Raum, halb nomadisch bewirtschaftet von den Meratus Dayak, die hier Getreide, Gemüse und Früchte in großer Vielfalt anbauen. Doch das sind nicht die Schätze, die andere Menschen anlocken. Profitträchtig sind Tropenholz, Kautschuk, Kohle, Erze, Marmor, Gold. Selbst Sand ist ein globales Geschäft.
Aus der Perspektive der alteingesessenen Waldbewohner gibt es keinen großen Unterschied zwischen legalen und illegalen Machenschaften. Ihre Produkte, die aus gemeinschaftlichen Quellen kommen und gemeinschaftlich gebilligt sind, landen in gemeinsamen Wirtschaftstöpfen. Legale und illegale Ausbeuter hingegen ziehen an einem Strang, um dem Wald und den Menschen, die von ihm abhängen, die Profite zu entreißen.
Die Forscherin kennt die Folgen dieses Raubbaus. Als sie 2022, nach fast 2 Jahrzehnten, in das Meratus-Gebirge zurückkehrt, ist sie auf das Schlimmste gefasst. Riesige Ölpalmenplantagen, noch mehr Kohlebergbau.
Kohlenstaub bedeckte die alten Häuser. Nicht aber die neu errichteten, glitzernden Villen der Kohlenbosse dazwischen.
Und ist endlich angekommen, positiv überrascht, wie viel Natur und Leben noch übrig ist. Die Abwehr der Raubritter war zum Teil erfolgreich. Doch ihre Schwester Uma Adang, eine kundige und quirlige Hauptfigur des Buches, ist bitter geworden. Als sie ein Gastgeschenk der Autorin auspackt, sagt sie:
Eine Bombe wäre besser gewesen, dann hätte ich hier alles in die Luft jagen können.
Man muss sich hineindenken in diese Ethnographie globaler Verflechtungen. Anna Lovenhaupt-Zing meidet ausgetretene Pfade und stellt gängige Erklärungen gern in Frage. Ihr Erzählstil, eine gelungene Mixtur aus Theorie, teilnehmender Beobachtung und Anekdote, hilft dem Leser, den vielen Gedankensträngen zu folgen. Was auch hilft, ist ihr feiner Humor. Etwa, wenn sie einen feministischen Blick auf die maskuline Komponente der Zerstörung wirft, wie hier in einer Lecture von 2015.
Why indeed would it ever occur to anyone that there's a single universal history of human disturbance on Earth?
Warum sollte irgendjemand auf die Idee kommen, dass es nur eine universale Geschichte menschlicher Beeinträchtigungen der Erde gibt? Die europäische Aufklärung hat solche Denkmuster gefördert. Der Mann, der im Dialog mit Gott entstand, der Gottes Universalismus geerbt hat, einschließlich seiner singulären Zeitlichkeit. Der Mann, diese Aufklärungsfigur mit dem großen M, ist das Herzstück des Anthropozäns. Die Erforschung des Mannes ist ein Weg, es zu verstehen.
Sie spricht von der durch den Mann gestalkten Erde. In Friktionen beschreibt Zing eine Fahrt im LKW mit Holzfällern, die sie überall betatschen. Zum Glück kann sie schnell entkommen.
Dies ist eine Welt, die von einer heftigen, sonderbaren und übertriebenen Männlichkeit geprägt ist. Es handelt sich um eine Männlichkeit, die sich mit Bildern und Metaphern breit macht, sich an Amuletten, Bildchen von nackten Frauen sowie Geschichten sättigt, die auf der Verwechslung von wildem Sex mit Vergewaltigung beruhen.
Ursprünglich, sagt Zing, war Friktionen als eine Art Methodenbuch für ihre Doktoranden gedacht, um ihnen zu zeigen, wie empirischem Material Bedeutung abgerungen werden kann, wie sich Theorie quasi am Wegesrand pflücken lässt. Es ist unendlich viel mehr daraus geworden. Ein Horizont voller Deutungen und Verknüpfungen, ein Denk- und Lesevergnügen, bei dem die Welt tatsächlich ein wenig verständlicher wird.
Das Fazit von Tom Schimmick nach der Lektüre von Anna Lowenhaupt-Zings Buch »Friktionen – Eine Ethnographie globaler Verflechtungen«. Dirk Höfer hat es aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Verlag Mattes und Seitz Berlin, 479 Seiten zum Preis von 38 Euro. Stalingrad-Protokolle haben den deutschen Osteuropa-Historiker Jochen Hellbeck vor einigen Jahren bekannt gemacht. Darin wertete er Interviews aus mit Rotarmisten, die im Winter 1942-43 am Kampf um Stalingrad beteiligt waren. Sie schilderten die Innensicht auf die Schlacht, die zum Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs wurde. Jahrzehntelang hatten diese Gesprächsaufzeichnungen in einem Moskauer Archiv geschlummert, bis Hellbeck sie barg. Der Historiker, der an der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey lehrt, hat sich nun wieder mit dem Krieg Hitler-Deutschlands gegen die Sowjetunion beschäftigt. Auch diesmal stützt er sich zu einem großen Teil auf die Schilderungen von Zeitzeugen, auf Bekannte wie den sowjetischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg oder unbekannte Soldaten und Zivilisten aus beiden Ländern. Ein Krieg wie kein anderer, der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, eine Revision, so der Titel von Jochen Hellbecks Buch. Wolfgang Stehnke hat es gelesen.
Rund 3 Millionen Soldaten der Wehrmacht schickten die Planer des Unternehmens Barbarossa am 22. Juni 1941 in den Krieg gegen die Sowjetunion. Die Richtlinie, die die Kompaniechefs vor den Truppen verlasen, lautete:
Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser zersetzenden Weltanschauung und ihren Trägern gilt Deutschlands Kampf. Dieser Kampf verlangt rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven oder passiven Widerstandes.
Der Osteuropa-Historiker Jochen Hellbeck zitiert die Anweisung, um den besonderen Charakter des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion hervorzuheben. Den Titel »Ein Krieg wie kein anderer« entlehnt Hellbeck von dem sowjetischen Schriftsteller Wassily Grossmann, der wie sein Autorenkollege Ilja Ehrenburg, beide waren Kriegsreporter und Juden, schon während der Kämpfe das genozidale Vorgehen von SS und Wehrmacht schilderte. 26 Millionen Menschen starben durch Hitler-Deutschlands Vernichtungskrieg in der Sowjetunion, die Hälfte davon Zivilisten, darunter 2,6 Millionen Juden. Hellbeck vertritt die These, die Bedeutung der UdSSR im Kampf gegen den Nationalsozialismus werde im Westen nicht hinreichend gewürdigt, unterliege gar der vorsätzlichen Verdrängung. Der herrschenden Amnesie, so Hellbeck wörtlich, will der Historiker mit seinem Buch entgegenwirken. Über Hitlers Weltanschauungskrieg gegen Stalins Regime schreibt er unter Hinweis auf die NS-Rassenideologie mit ihrer Gleichsetzung von Juden und Kommunisten.
Das Unternehmen Barbarossa unterschied sich von allen vorherigen militärischen Operationen darin, dass es sich gegen einen angeblich jüdischen Staat richtete, der von einer jüdischen, kommunistischen Gesinnung beherrscht wurde.
Finanziert von Goebbels Propagandaministerium erschienen massenweise Publikationen, die die Verhältnisse in der Sowjetunion als Diktatur der Juden über das Proletariat darstellten. In Wanderausstellungen, die durch das Reich tourten und ein Millionenpublikum anzogen, wurde der ewige Jude als monströser Feind mit asiatischen Zügen abgebildet, der durch den Bolschewismus die Weltherrschaft erlangen wollte.
Indem die Ausstellungsbesucher sich selbst ein Bild zu machen wähnten von den vermeintlichen Erscheinungsformen und Folgen des Bolschewismus, war es ihnen möglich, sich in Angehörige einer wiedererstarkten, überlegenen germanischen Rasse zu verwandeln, die sich in einem existenziellen Kampf gegen einen mörderischen Feind aus dem Osten befand.
Die Indoktrination der Volksgenossen bewies ihre Wirkung, als Hitler-Deutschland 1941 unter Bruch des zwei Jahre zuvor geschlossenen Nichtangriffspaktes die Sowjetunion überfiel. Briefe und Tagebücher, die Jochen Hellbeck für sein Buch ausgewertet hat, dokumentieren den Rassismus der Eindringlinge. Ganz gewöhnliche Männer wie der Kölner Anton Roos etwa, der mit der Organisation Todt, einer Bautruppe, in den Osten geschickt wurde. Von dort schrieb er an Frau und Kinder:
Das Schlimmste, was es hier gibt, ist die Juden- und die Fliegenplage. Die Judenfrage wird hier in den letzten Tagen radikal gelöst. Man hat kurzen Prozess gemacht und alle Juden umgelegt.
Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in das sowjetische Territorium eskalierte die Verfolgung der Juden. Jochen Hellbeck weist darauf hin, dass die Tötung Zehntausender in Riga und Kiew nicht allein das Werk von Einsatzgruppen war, die aus SS- und Polizeieinheiten rekrutiert wurden. Die Schlucht von Babi Yar zum Beispiel, in der etwa 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder mit Schusswaffen getötet wurden, sicherte die Wehrmacht ab. Wie schon andere Historiker vor ihm, entlarvt Hellbeck den Mythos von der sauber und ritterlich kämpfenden Wehrmacht als Legende. Auf dem Kriegsschauplatz im Osten gewährte die deutsche Armee Straffreiheit für Verbrechen, die sie andernorts vor Militärgerichte gebracht hätte. 2 Millionen kriegsgefangene Rotarmisten ließ man verhungern. Nicht aus Unfähigkeit, sie zu versorgen, sondern aus rassistischem Kalkül. Die Ausplünderung des Landes gehörte zum logistischen Konzept des Feldzugs. Hellbeck zitiert hier Hermann Göring:
Dabei werden zweifellos 10 Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige herausgeholt wird.
2,75 Millionen Sowjetbürger wurden zur Zwangsarbeit ins Reich gebracht. Die Deportationen nährten auch in Kreisen, die vom Kommunismus nicht überzeugt waren, den Widerstand gegen die Besatzer. In der Ukraine zirkulierte 1942 ein politischer Witz.
Was hat Stalin in 24 Jahren nicht erreichen können, Hitler aber in einem? Dass wir die Sowjetherrschaft zu würdigen wissen.
Beim Rückzug nach der Niederlage von Stalingrad hinterließ die Wehrmacht nichts als verbrannte Erde. Die nach Westen vorrückenden Rotarmisten entdeckten Massengrab um Massengrab und befreiten die Überlebenden von Auschwitz. Auf dem Vormarsch nach Berlin verhielt die Sowjetarmee sich so, wie die NS-Propaganda es immer schon fantasiert hatte. Vergewaltigungen und Plünderungen säumten ihren Weg. Der Historiker Jochen Hellbeck:
Der abgrundtiefe Hass der Rotarmisten entlud sich über den deutschen Zivilisten.
Aber anders als zuvor das deutsche Oberkommando drängte die Sowjetmacht angesichts massenhafter Kriegsverbrechen der eigenen Truppe auf die Wiederherstellung soldatischer Disziplin. Fast 700 Seiten hat Jochen Hellbeck diesem Krieg gewidmet. Im Kampf gegen Hitler, so betont der Autor, trugen die Sowjetbürger und ihre Armee die schwerste Last. Genau und ausführlich beleuchtet der Historiker die Ostfront als ideologische Hauptkampflinie der Nationalsozialisten. Frag- und diskussionswürdig hingegen sind Hellbecks erinnerungspolitische Vorwürfe an die Europäer. Angesichts von Putins Angriff auf die Ukraine seien sie dabei, Russland dauerhaft aus Europa zu verbannen. Doch wer im 21. Jahrhundert den Überfall auf ein europäisches Nachbarland als Reenactment von Stalins Antifaschismus inszeniert, der missbraucht die Geschichte und hat seine Isolation selbst verschuldet. Gleichwohl, die Fülle der Briefe, Tagebücher und Reportagen, die der Historiker verarbeitet hat, macht seine Studie zu einer sehr beeindruckenden Lektüre.
Die Meinung von Wolfgang Stehnke über »Ein Krieg wie kein anderer, der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, eine Revision« von Jochen Hellbeck. Aus dem Englischen von Karin Hielscher. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen, hat 688 Seiten und kostet 36 Euro. Wissenschaftliche Studien über entthronte deutsche Fürstenhäuser haben in der Zeitgeschichtsschreibung bisher meist nur eine marginale Rolle gespielt. Das hat sich geändert mit Stefan Malinowskis großer Arbeit über die Hohenzollern und die Nazis. Zugleich hat der Streit des Hauses Hohenzollern um Enteignungen, Rückerstattungsansprüche und Entschädigungen für großes öffentliches Aufsehen gesorgt. Auch die Welfen gehören zu den Herrscherfamilien, die in der Novemberrevolution 1918 entmachtet wurden. Sie sind eins der ältesten europäischen Fürstenhäuser mit Sitzen in Hannover und Braunschweig. Bei wem es jetzt klingelt, genau, die Welfen machten zuletzt öffentlich durch die Eskapaden ihres derzeitigen Oberhauptes Ernst August Prinz von Hannover von sich reden. Um ihn geht es aber nicht in der aktuellen Studie des Historikers Gerrit Hollatz. Er hat die Geschichte der Welfen von der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis in die frühe Bundesrepublik untersucht. Otto Langels über die Welfen und ihr Vermögen.
In seiner Studie widmet sich der Historiker Gerrit Hollatz den Welfen und ihrem Vermögen in der Zeit von 1918 bis 1953, dem Jahr, in dem Ernst August starb, letzter regierender Monarch des Welfenhauses. Das Erstaunliche, die Welfen bewiesen über alle Zeitläufe und politischen Umbrüche hinweg ein außerordentliches Beharrungs- und Anpassungsvermögen.
Über den gesamten Zeitraum 1918 bis 1953, über die Weimarer Republik, das NS-Regime, die junge Bundesrepublik, über all diese Zäsuren hinweg, verstehen die Welfen sich als eine fürstliche Familie.
Wie alle gestürzten Herrscherfamilien traten auch die Welfen im November 1918 den Rückzug aus den Landeshauptstädten an. Sie suchten Zuflucht bei Verwandten im Ausland oder in abgeschiedenen Refugien auf dem Land. Dabei hatten sie das schreckliche Schicksal der russischen Zarenfamilie vor Augen, aber es blieb den deutschen Fürsten erspart. Niemand kam in der Novemberrevolution ums Leben. Nicht nur das, Der Braunschweigische Arbeiter- und Soldatenrat sicherte den Welfen persönliche Sicherheit und Schutz des Privateigentums zu. Denn viele Deutsche lehnten weitreichende Enteignungen ab, so Gerrit Hollatz.
Das Privateigentum sollte unter allen Umständen gewährleistet und aufrechtgehalten werden. Und davon profitierten, so muss man das letztlich sagen, auch die vormals regierenden Familien, die dadurch vor wie nach 1918 sehr reich blieben.
Gerrit Hollatz' fundierte Studie ermöglicht umfassende Einblicke in den Umgang der Welfenfamilie mit Eigentum und Vermögen. Der Untertitel »Fürstliches Leben nach der Monarchie« lässt sich auch als Wortspiel lesen. Trotz aller Umbrüche verarmten die Welfen nicht. Sie konnten weiterhin ein standesgemäßes Leben führen, auch wenn zum Beispiel die Wirtschaftskrise und die galoppierende Inflation in der Weimarer Republik die Familie zu Einsparungen zwang. Freilich auf hohem Niveau.
Der riesige, weit über 100 Personen zählende Hofstaat des Familienoberhaupts mit Kammerlakaien und Hofdamen, einem Hofmundschenk und einem Kammerpianisten war nicht länger zu finanzieren. Anfang 1921 wartete der Vermögensverwalter mit konkreten Zahlen auf. Die Summe aller Gehälter, Pensionen und Unterstützungszahlungen belief sich auf nicht weniger als 110% der gesamten regulären Einnahmen.
Solche anschaulichen Beispiele tauchen im Text nur vereinzelt auf. Der Autor schreibt nüchtern und präzise und vermeidet markante Äußerungen, was wohl auch dem Umstand geschuldet ist, dass dem vorliegenden Buch eine Dissertation zugrunde liegt. Zugleich bietet die sachliche Darstellung einen Kontrast zu den skandalträchtigen Meldungen über die Eskapaden Ernst Augusts von Hannover. Der frühere Chef der Welfen sorgte lange Zeit für Schlagzeilen in den Boulevardmedien. Nach der Novemberrevolution 1918 und dem Verlust mancher Privilegien sahen sich die Welfen gezwungen, professionelle Berater hinzuzuziehen, um ihr umfangreiches Vermögen zu sichern.
Die Welfen bleiben nach 1918 sehr vermögend, weil externe, aber auch interne bürgerliche Berater ihnen dabei helfen, ihr Vermögen krisensicherer, ausgeglichener und letztlich damit zukunftsweisender aufzubauen und aufzustellen.
Dies geschah so geschickt und zum Teil im Verborgenen, dass sich der Autor trotz großzügiger Einblicke in das Privatarchiv der Welfen außerstande sieht, ihre Anlagen und Einkünfte annähernd seriös zu beziffern. Beobachter schätzen das Familienvermögen auf mehrere hundert Millionen Euro. Dabei kam den Welfen das Naziregime entgegen. Ernst August III. War gewillt, die Handlungsspielräume des NS-Staats zu nutzen, schreibt Gerrit Hollatz.
Bereitwillig trug er von 1933 an die Autarkiepolitik mit, profitierte später von der Aufrüstung und erwarb dutzendfach jüdischen Unternehmensbesitz auf dem Weg der Arisierung.
Dass die Welfen in ihren Rüstungsbetrieben auch Zwangsarbeiter einsetzten, erwähnt der Autor nur am Rande. Nachdem vor einem Jahrzehnt bekannt geworden war, dass die Welfen vom NS-Regime profitiert hatten, hatte das Haus ein Privatarchiv geöffnet und eine historische Untersuchung in Auftrag gegeben. Sie soll fundierte Erkenntnisse über die Verstrickungen des Welfenhauses mit dem Nationalsozialismus liefern. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. 1945 flohen die Welfen von Schloss Blankenburg im Harz, das nunmehr in der sowjetischen Besatzungszone lag, nach Marienburg südlich von Hannover, in ein Schloss, das einst König Georg V. seiner Frau Marie als Sommersitz geschenkt hatte.
Es war das Privileg einer vermögenden, hochadeligen Familie, bei Kriegsende von einem Schloss im Osten auf eines im Westen übersiedeln zu können, mit einem Großteil ihres mobilen Besitzes, unterstützt durch zahlreiche Hidden Helpers.
Die Welfen waren und blieben eine vermögende, fürstliche Familie, so das Fazit von Gerrit Hollatz' instruktiver Studie. Die wohl erstaunlichste Erkenntnis: über alle Zäsuren hinweg hielten die Welfen bis Anfang der 1950er Jahre an ihrem Anspruch fest, eines Tages wieder auf einen deutschen Thron zurückkehren zu können. Sie führten, wie Hollatz abschließend schreibt, ein Leben wie zum Trotz.
Das schreibt Gerrit Hollatz in seinem Buch »Die Welfen und ihr Vermögen – Fürstliches Leben nach der Monarchie 1918 bis 1953«. Es ist im Waldstein Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 36 Euro. Otto Langels hat es besprochen. Walter Benjamin ist einer der schillerndsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er gilt als wichtigster Vordenker der Kulturwissenschaften. Sein Werk, das heute auf der ganzen Welt rezipiert wird, vereint scheinbar Unvereinbares. Es schöpft aus der jüdischen Mystik ebenso wie aus dem Marxismus und der Literatur des 19. Jahrhunderts. Dass es heute überhaupt so etwas wie ein Werk Walter Benjamins gibt, grenzt an ein Wunder. Denn Benjamin lebte in Berlin, ging 1933 ins Pariser Exil, beging 1940 in Spanien nach seiner missglückten Flucht vor den Nazis Selbstmord. Seine Aufzeichnungen waren also ziemlich verstreut. Der Literaturwissenschaftler Robert Pursche zeichnet in »Umkämpftes Nachleben« Walter Benjamins Archive 1940 bis 1990 die Geschichte des Werkes nach. Einen spannenden Krimi der Geistesgeschichte, nennt unser Rezensent Matthias Ubel das Buch.
Walter Benjamin war nicht immer weltberühmt. In der Weimarer Republik galt er in intellektuellen Kreisen als origineller Literaturkritiker und Radioautor. Nachdem er sich 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben nahm, zählte sein Name nach dem Krieg zu den verschollensten in der geistigen Welt, wie sein Freund, der jüdische Religionshistoriker Gershom Scholem, bemerkte. Wie wurden Benjamins Schriften, sein Vermächtnis, vor dem Vergessen bewahrt? Der Literaturwissenschaftler Robert Pursche rekonstruiert mit seinem Buch »Umkämpftes Nachleben« Walter Benjamins Archive 1940 bis 1990, wie aus Benjamins über die halbe Welt verstreuten Schriften, Briefen und Notizen ein zugängliches Werk wurde. Er liefert mit seinem Buch einen herausragenden Beitrag zur Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Pursche zeigt, wie sehr ein großes geistiges Werk auch von der leidenschaftlichen Arbeit unzähliger Menschen abhängt. Tatsächlich gäbe es das, was wir heute als das Werk Benjamins lesen, nicht ohne die Anstrengungen seiner Freunde und Bewunderer, die es sich zur Lebensaufgabe machten, Benjamins Werk zu retten. Nach seinem Tod waren Benjamins Schriften verstreut. Pursche schreibt:
Einen Teil nahm er mit auf seine Flucht. Einen zweiten Teil, der insbesondere Manuskripte zur Passagenarbeit beinhaltete, übergab Benjamin Georges Bataille, der sie in der Bibliothèque Nationale versteckte. Einen dritten Teil musste er in der Rue d'Amballe zurücklassen.
Benjamins Schriften lagerten außerdem bei Freundinnen und Freunden. Theodor W. Adorno, Hannah Arendt und Gershom Scholem hatte Benjamin schon zu Lebzeiten Materialien seines Schaffens anvertraut, wie Pursche schreibt. So sehr sich die Freunde Benjamins darin einig waren, seine Schriften zu publizieren, so unterschiedlicher Auffassung waren sie jedoch über den Gehalt seines Werks. Hinzu kam großes persönliches Misstrauen untereinander. Pursche schreibt:
Kurz nachdem Hannah Arendt im Frühjahr 1941 in New York angekommen war, übergab sie eine Kopie der geschichtsphilosophischen Thesen an Adorno.
Nach der Übergabe
befürchtete Arendt, dass die Schweinebande, mit der sie natürlich Adorno und Horkheimer meinte, das Manuskript einfach unterschlagen werde.
Pursche zeigt in seinem Buch, wie nicht nur persönliche, sondern auch politische Grabenkämpfe um Benjamins Werk dessen Nachleben prägten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Adorno, der von Benjamins Sohn Stefan als Nachlassverwalter anerkannt wurde, früh damit beschäftigt, Benjamins Schriften in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag herauszugeben. Doch die Studentenbewegung warf Adorno vor, gerade die marxistischen Texte Benjamins zu unterdrücken. Wie Pursche herausarbeitet, hatte Adorno tatsächlich in Briefen und einem Aufsatz Satzteile gestrichen. Ähnlich kritisch sahen die Intellektuellen der DDR Adorno. Ein Schüler Ernst Blochs, Gerhard Seidel, war jahrelang bemüht, eine DDR-Ausgabe der Benjaminschen Schriften zu publizieren. Tatsächlich befanden sich auch in der DDR Nachlassbestände Benjamins. Teile seiner Schriften wurden von der Gestapo in Paris beschlagnahmt und gelangten über das Moskauer Sonderarchiv 1957 in die DDR. Unter diesen Umständen gestaltete sich die Arbeit an einer Werkausgabe äußerst schwierig. Nach dem Tod Adornos führten dessen Schüler Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser die Mammutarbeit der Herausgabe der gesammelten Schriften Benjamins fort. Pursche zeigt eindrucksvoll, dass die Arbeit an der Rekonstruktion von Benjamins fragmentgebliebenem Hauptwerk, dem Passagenwerk, vor allem Tiedemann fast zur Verzweiflung trieb. Monatelang schuftete er in der Pariser Nationalbibliothek und dachte zwischenzeitlich sogar ans Aufgeben. Tiedemann schrieb an seinen Kollegen Schweppenhäuser:
Da werden grob, aber nicht zu hoch geschätzt, an die 1500 Bücher und Aufsätze exzerpiert. Rechne ich bei jedem mit nur 10 Zitaten, so komme ich auf 15.000 Zitate, die herbeigeschafft werden wollen. Lieber Hermann, wir haben jetzt 4 schöne Bände gemacht. Wollen wir es damit vielleicht doch genug sein lassen?
Das Passagenwerk erschien 1982 im 5. Band der gesammelten Schriften. Doch kurz zuvor war dem Philosophen Giorgio Agamben in Paris ein erstaunlicher Fund gelungen. Agamben spürte 1981 den Teil des Nachlasses auf, den Georges Bataille in der Bibliothèque Nationale versteckt hatte. Darunter waren bedeutende Aufzeichnungen zu Benjamins berühmten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, die neue Interpretationen ermöglichten. Noch heute gibt es Spekulationen darüber, ob Walter Benjamin auf seiner Flucht eine weitere Schrift bei sich hatte, die nun verschollen ist. Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um die geschichtsphilosophischen Thesen handelt. Sollte also nicht doch noch etwas von Benjamin auftauchen, liegt sein Werk heute vor. Pursches herausragende Arbeit zeigt eindrucksvoll, unter welch schwierigen Bedingungen es dem Vergessen entrissen wurde. Er schreibt, dass Benjamins Nachleben eine Geschichte zeige, in der
zahlreiche Menschen durch das Sammeln und Archivieren von Materialien, das Entziffern und Edieren der Manuskripte, die Lektüre und das Interpretieren der Texte dazu beigetragen haben, dass Benjamin am Ende des Kalten Krieges eine intellektuelle Figur mit internationaler Reichweite wurde.
Dem Historiker Robert Pursche ist eine Arbeit gelungen, die auch die Benjamin-Forschung beeinflussen wird, aber hoffentlich auch darüber hinaus Leserinnen und Leser findet. Denn sie ist teilweise spannend wie ein Krimi. Vor allem ist es heute aber Benjamins Werk zu wünschen, dass es auch außerhalb der akademischen Öffentlichkeit lebendig bleibt. Die Arbeit an der Deutung hat erst begonnen. Oder wie Benjamin selbst schrieb:
In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen.
Das sagte Walter Benjamin. Wünschen wir seinem Werk also, dass dies gelinge. Vielleicht auch mit Hilfe von Robert Pursches Buch »Umkämpftes Nachleben – Walter Benjamins Archive 1940 bis 1990«. Waldstein Verlag, 427 Seiten, 49 Euro. Matthias Ubel hat es besprochen. Andruck, das Magazin für politische Literatur, geht für heute zu Ende. Nächste Woche Montag stellen wir unter anderem das Buch Kipppunkte des Publizisten Georg Dietz vor. Er nimmt darin die 90er Jahre als Schlüsseljahrzehnt für viele folgende Entwicklungen in den Blick. Heute war Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.